in der Flüchtlingskrise haben wir gesehen, dass konservativ und christlich auch auseinanderfallen können. Also dieses bloße Beharren, nicht? Der Konservatismus hat ja auch eine Tendenz zum Egoismus. Man möchte also für sich auch die Dinge bewahren und behalten. Man möchte sich selbst nicht verändern. Man will nichts abgeben. Und da kommt doch das Christentum heilsam in die Quere und sagt, du musst nicht nur an dich denken und so, wie du es jetzt schön gemütlich hast, sondern du musst auch an die anderen denken und auch an die Herausforderung der Zukunft. Und ich mag es gar nicht, wenn Leute sagen, die CDU hat ihren konservativen Kern verloren. Den gab es nie. Sondern der Begriff konservativ ist 1978 zum ersten Mal überhaupt in einem Programm erwähnt worden, als Beschreibung von politischen Strömungen der Weimarer Republik. Und christdemokratisch oder christlich-demokratisch und konservativ ist nicht dasselbe.
Herzlich willkommen bei Himmelklar, eurem katholischen Podcast. Host bin ich, Hilde Regeniter, und ich habe mir heute den Politologen, Publizisten und Journalisten Andreas Püttmann eingeladen. Er ist überzeugter Christ, katholisch, hat mal die Deutsche Bischofskonferenz beraten und auch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Da ist er seit vergangenem Jahr auch Mitglied. Er bezeichnet sich selbst als Christdemokraten im Geiste, arbeitet und forscht an der Schnittstelle zwischen Politik und Kirche. Und hat sich in den vergangenen Jahren auch viel mit Themen rund um Rechtspopulismus und Rechtsextremismus auseinandergesetzt. Herr Püttmann, toll, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch.
Sie sind also Christdemokrat im Geiste. Wie genau meinen Sie das? Kein Parteibuch mehr, denn Sie waren mal Unionsmitglied, aber weiter christdemokratisches Denken?
Ja, also christlich-demokratische Wertvorstellungen, soziale Bindungen auch. Ich bin ja mehrmals in die Adenauer-Stiftung aufgenommen worden, als Stipendiat, als Graduiertenstipendiat, als Referent für Begabtenförderung, habe in der CDU-Zukunftskommission 2014-15 mitgearbeitet. Und also mein Freundeskreis besteht weitgehend aus christlich-demokratisch orientierten Menschen. Nicht, weil ich es mir danach ausgesucht hätte, sondern es hat sich einfach so ergeben. Und insofern bin ich also geistig, sozial, lebensweltlich. Ich sage immer, ich bin schon als Kind in den Zaubertrank gefallen, ja, des katholischen und politisch Interessierten. Und zwar in dem Sinne, dass man die Union so als natürliche Heimat betrachtete. Aber 2009 bin ich dann ausgetreten nach dem Stammzellbeschluss und nach der Papstschelte Angela Merkels auf einer Pressekonferenz mit dem muslimischen Diktator Nazarbayev. Das fand ich völlig daneben und seitdem, also halte ich ein bisschen Distanz, ist ja auch vielleicht nicht schlecht als Journalist und Publizist, sich nicht zu stark formal zu identifizieren.
Das heißt also, Sie fühlen sich der Union in vielerlei Hinsicht wirklich nah, aber eben nicht so nah, dass Sie jetzt aktuell sagen, ach, dann trete ich wieder ein.
Nee, also das habe ich jetzt eigentlich für mich ausgeschlossen. Ich bin jetzt nach der jüngsten Entwicklung der Union, nach der Grundsatzprogrammdebatte vor 2 Jahren, angesichts des Führungstableaus auch Wechselwähler und nicht mehr der Stammwähler der Union, der ich war. Das heißt, ich muss von Wahl zu Wahl überlegen, Europa, Bund, Land, Kommune, wen ich wähle. Und insofern also habe ich eine gelockerte Bindung. Aber wenn ich einen Valomaten mache, steht die Union praktisch immer oben. Dann merke ich, ich habe mich eigentlich im Wesentlichen nicht verändert. Nur meine Parteibindung hat sich etwas gelockert.
Sie haben das gerade so schön mit dem Zaubertrankbild gesagt, aber die Wechselwirkung zwischen Politik und christlicher Überzeugung, die beschäftigt Sie wirklich schon Ihr Leben lang. Beides ist tief verwurzelt in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend, und zwar in Dienstlaken am Niederrhein. Wie katholisch war Ihr Elternhaus denn? Wie hat sich das geäußert?
Erzkatholisch. Also mein Vater war Ingenieur. Meine Mutter kaufmännische Angestellte, hat aber dann aufgehört zu arbeiten, wie das so in katholischen Familien mit klarer Aufgabenteilung war. Und also Gottesdienstbesuch, Messdiener, Lektor, katholische Jugendgruppe, das volle Programm habe ich also dann durchgemacht. Und es war ein apologetisch erzkatholisches Elternhaus, also auf Linie von Ratzinger und Johannes Paul II., gegen die Liberaler-Fraktion, also des Reformkatholizismus, der aus der katholischen Kirche eine zweite evangelische machen wollte, nicht, um Papst Franziskus mal zu zitieren. Also schon konservativer Katholizismus. Allerdings politisch war immer klar, die Sozis sind der Hauptgegner Und die Nazis, also mit zwei Z, sind der Todfeind. Ja, also politisch war man eben klar Mitte oder sagen wir mal rechte Mitte, aber im theologischen, kirchlichen Kontext schon sehr stramm konservativ.
Wenn ich jetzt den Begriff rheinischer Katholizismus in den Ring werfe, ganz kurz, was verstehen Sie darunter und würden Sie sagen, ja, das passt auch zu mir?
Ich finde, der rheinische Katholizismus ist ganz gut durch das Kölsche Grundgesetz beschrieben. Kann ja jeder googeln, was da so steht. Jetzt muss ich aber davor sagen, also als ich als Student schon zum WDR Mittagsmagazin kam, als Praktikant und dann als freier Mitarbeiter, da haben sich die echten Rheinländer alle über mich lustig gemacht, weil ich die Vokale so lang zog, nicht? Also Kirche und Wurst. Und das entlarvte mich eindeutig als Westfalen. Also meine Großeltern kommen auch so aus Ruhrpott und mit westfälischen Wurzeln. Dienstlaken liegt ja so ein bisschen an der Schnittstelle. Und ursprünglich bin ich also kein Rheinländer, sondern ich bin dann Beute-Rheinländer geworden, als ich 1983 nach Bonn zum Studium kam. Ich finde aber, also das Schöne an dem rheinischen Katholizismus ist so dieses selbstverständlich Katholische, dieses liberal-katholische, dieses Leben und Leben lassen, dieses fröhlich-katholische auch dabei, ja, mit diesem Hintergrund auch Karneval. Ja, es ist einfach so eine Lebensform des sich geborgen fühlens und das ist vielleicht ein bisschen was anderes als dieser Diaspora-Katholizismus, wo man sozusagen ständig mit Selbstbehauptung beschäftigt ist und vielleicht auch sogar so ein bisschen verhärtet dabei.
Also Kirche, Glaube, Religion, bei Ihnen, bei den Püttmanns zu Hause war das was total Normales, Natürliches. Politik und politische Diskussion habe ich rausgehört auch.
Ja, also sagen wir mal, das war eigentlich unser tägliches Brot und in den Familientreffen auch mit Tanten und Onkels spielte auch immer die deutsche Geschichte, vor allen Dingen eben die deutsche Katastrophe der Nazizeit eine Rolle. Wo man eben, also die Großeltern väterlicherseits vor allem, ist das überliefert, eben von vornherein Gegner waren. Und diese Horrorerfahrung eigentlich, dieser Jahre der Bedrängnis, die sind, glaube ich, auch der Schlüssel, also der anthropologischen Skepsis auch, die in unserer Familie sehr stark war, also dass Menschen zum Schlimmsten fähig sind, auch wenn sie gut geschaffen sind und dass man deswegen eben politische und staatliche Strukturen braucht, die auch robust sein müssen, also bei der inneren und äußeren Sicherheit eben. Ich war also auch ein Verteidiger der Nachrüstung damals gegen die pazifistische Bewegung, bei der inneren Sicherheit immer für den starken Staat auch, der konsequent durchgreift. Und natürlich gegen den linken Zeitgeist, ne? Also ich wurde 1964 geboren. Und praktisch, als mein politisches Bewusstsein erwachte, da war gerade 68 vorbei. Und ich habe auch fast nur linke Lehrer gehabt, also in meinem Gymnasium. Und sagen wir mal so, dieses David gegen Goliath-Gefühl, was ich häufiger in meinem Leben gehabt habe, das hat mich doch sehr stark geprägt. Und also das Anti-Rechte kam dann erst viel später, weil die Rechte eigentlich so schwach war, dass man sich hauptsächlich mit Linken auseinandersetzte.
Dabei war das ja in dem Milieu, aus dem Sie stammen, eigentlich schlicht normal, erstmal mindestens CDU zu wählen, vielleicht sogar Parteimitglied zu sein. Also eher wirklich konservativ rechts zu sein. Und dann kommt eben dieser 68er-Geist und dann sind Sie da in so ein Spannungsfeld gekommen.
Genau, also ich bin 1980 in die Junge Union eingetreten. Das war immerhin das Jahr, wo Franz Josef Strauß Kanzlerkandidat wurde. Und dann war es aber so, dass meine Parteikarriere, sage ich immer so im Spaß, an der Orchestermitgliedschaft meiner Pfarrgemeinde gescheitert ist, ja, weil der Pastor hatte einen Instrumentalkreis und der probte zur gleichen Zeit, wie die Junge Union sich traf. Und deswegen ist also Junge Union dann bald Schluss gewesen. Und eigentlich habe ich immer so ein bisschen zwischen Kirche und Politik geschwankt. Dann auch so bei den Überlegungen nach dem Abitur, sollst du Theologie studieren oder eben doch Politikwissenschaft? Das war auch nur eine Entscheidung, so 51-49%.
Genau, das wollte ich Sie fragen. Also christlicher Wertekompass, auf der einen Seite großes politisches Interesse, auf der anderen, also das waren die zwei Hauptquellen Ihrer Entwicklung. Genau, warum haben Sie das nicht gemacht? Warum haben Sie nicht Theologie studiert?
Man kann es vielleicht selbst auch letztlich gar nicht so objektiv beurteilen, warum man es nicht gemacht hat, weil das Unterbewusste ja auch eine Rolle spielte. Und wenn ich jetzt also ein gelehriger Katholik bin, dann muss ich sagen, vielleicht fehlte ja dafür auch tatsächlich die Berufung. Denn es gibt ja auch die Möglichkeit des Priestertums der Gläubigen, ja, also sozusagen in der Welt als Zeuge zu leben, an dieser Schnittstelle zur Gesellschaft und Staat. Und dann würde man sagen, es unterscheidet sich eigentlich gar nicht, ob ich jetzt im Dienste der Kirche oder des Staates stehe. Das, was ich bezeuge, ist ungefähr das Gleiche, ja. Aber es wird sicher auch eine Rolle gespielt haben, also der Zölibat, weil ich mir also auch nicht sicher war, ob ich das würde einhalten können. Und vielleicht war auch die Leidenschaft für das Politische letzten Endes größer. Und ich habe auch bedacht, dass jede Glaubenskrise dann automatisch eine Berufskrise geworden wäre. Und vielleicht war ich mir auch nicht bombensicher genug, sozusagen in meinem Glauben, dass ich das ganze Leben darauf hätte aufbauen können. Obwohl in der Rückschau auf die letzten Jahrzehnte ich sagen würde, dass der Glaube immer eine sehr wichtige Rolle gespielt hat und mir ja auch erhalten geblieben ist und sich in gewisser Weise auch vertieft hat.
Ich habe ein ganz lustiges Detail in einem anderen Podcast gehört. Da haben Sie nämlich erzählt, dass Sie eigentlich ständig angesprochen wurden und werden und die Leute sagen, Mensch, Sie sind doch bestimmt katholischer Priester. Wie finden Sie das und haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, das ist wirklich sehr erstaunlich. Zum Teil sogar, ohne dass man mit den Leuten schon viel geredet hat. Und da habe ich mir natürlich schon Fragen gestellt, also ob ich jetzt das falsche Leben im Richtigen führe, ja, und das sozusagen ich dann vielleicht doch also eine eigentliche Berufung verpasst habe. Aber andererseits ist es ja irgendwie auch also ein nettes Kompliment, weil ich habe schon den Eindruck, also trotz aller Skandale, dass man mit dem Priester doch verbindet, also eine gewisse geistige Fundierung, eine Bereitschaft, sich auch für andere und für das Gemeinwohl also einzusetzen, eine geistige Führung auch zu üben und irgendwo im Einklang auch mit den eigenen Glaubens- und Wertvorstellungen zu leben. Und in dem Sinne ist also dann ein priesterlicher Zug ja, denke ich, auch im säkularen Beruf, jetzt wiederum im Sinne des Priestertums der Gläubigen, durchaus möglich.
Sie haben es schon erzählt, Sie waren der Adenauer Stiftung sehr eng verbunden in ganz verschiedenen Funktionen. Zum Beispiel auch passte sehr, sehr gut zu Ihnen in der Arbeitsgruppe Kirche und Politik. Ihre beiden großen Themen, was hat Sie so gereizt und was reizt Sie immer noch so an diesem Spannungsfeld?
Ich glaube, das sind die beiden großen bewegenden Kräfte des Lebens, auch des gesellschaftlichen und internationalen Lebens. Religion ist etwas sehr Zentrales für die gesamte Ausrichtung des Menschen, also in zwischenmenschlichen, sozialen Bezügen und auch in politischen Bezügen. Und ich habe auch im Institut für Demoskopie Allensbach, wo ich immer gesagt habe, wenn ich mal eine Freiheitsstrafe verbüßen muss, dann bitte ich darum, im Archiv von Allensbach eingeschlossen zu werden. Ich habe da doch auch in Daten sehr früh gesehen, dass Kirchenzugehörigkeit und auch Kirchennähe im Sinne von Gottesdienstteilnahme doch eine sehr stark gesinnungsprägende Kraft auch hat. Und ich glaube, dass also insbesondere Linke lange unterschätzt haben, welche Bedeutung die Religion hat auch für andere gesellschaftliche Bereiche, bis hin in Konsumentscheidungen oder in Entscheidungen, wo man Urlaub macht oder sonst wie. Also Gerhard Schmidtchen hat da mal ein Standardwerk geschrieben, Protestanten und Katholiken, soziologische Analyse konfessioneller Kultur. Also das ist sozusagen als Movens, habe ich Religion immer sehr stark empfunden. Und Politik ist unser aller Schicksal. Also wenn man von den Großeltern und Tanten und Eltern gehört hat, wie fürchterlich es war, in einer Diktatur zu leben, im Autoritarismus. Und wenn man auf der anderen Seite erlebt, wie einen dieser Staat geschützt hat, in jeder Hinsicht, wenn sogar ein Bischof sagt, er erkenne verwirklichten Glauben in Artikel 1 Grundgesetz, dann kann auch durchaus also ein Verfassungspatriotismus in einem wachsen. Ich bin nie besonders deutschen stolz gewesen, Aber ich bin immer dankbar und in gewisser Weise auch stolz gewesen über dieses Gemeinwesen. Und es ist auch eine Form der Liebe zu einem politischen System, das so die Menschenwürde in den Mittelpunkt stellt und schützt und also so viele Freiheiten gibt. Ich glaube, daher rührt meine Neigung zur Religion und Politik.
Und tatsächlich haben Sie sich dann ja immer weiter profiliert über die Jahre in diesem Gebiet. Also Sie sind immer mehr zum gefragten Analysten und Gesprächspartner geworden. Immer dann, wenn es Schnittmengen gab zwischen christlicher Überzeugung und politischer Praxis. Und das sind dann ja auch noch immer erstaunlich viele, ne?
Ja, also ich sag mal, die Arbeit geht mir jetzt nicht aus. Ich bin jetzt 62. Ich ergreife ganz selten mal die Initiative, dass ich also selbst irgendwo was vorschlage, sondern die Dinge kommen immer noch sozusagen auf meinen Schreibtisch. Also was weiß ich, alle paar Monate oder spätestens nach einem Jahr kommt wieder ein Großkonflikt. Jetzt gerade Spahn, im letzten Jahr Brosius Gersdorf, wo eben Religion und Politik so eine Rolle spielen. Dann bei den Klimaklebern kam plötzlich mein Dissertationsthema wieder, ziviler Ungehorsam. Also ich habe mich eben doch auch im Studium so sehr mit Grundsatzfragen beschäftigt, dass dadurch quasi schon garantiert war, dass die Sachen immer wieder aufploppen in anderer Form, nicht? Also es gibt ja sehr viele Kommilitonen, die sich damals spezialisiert haben auf Verteidigungspolitik, Familienpolitik, Sozialpolitik. Und ich habe mich sozusagen mehr auf das Grundsätzliche spezialisiert. Und es gibt ganz wenige Experten fürs Grundsätzliche, finde ich. Und ja, dadurch endet auch nie eigentlich die Herausforderung.
Lassen Sie uns mal ein paar Jährchen zurückgehen ins Jahr 2010. Da haben Sie nämlich ein wichtiges Buch veröffentlicht, Gesellschaft ohne Gott, Risiken und Nebenwirkungen der Entchristlichung Deutschlands. Was war da jetzt wirklich ganz kurz auf den Punkt gebracht, sonst sprengen wir den Podcast, die zentrale Erkenntnis?
Dostojewski hat ja mal geschrieben, wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Und auch wenn Philosophen da so ein bisschen Sturm laufen, ist das, was ich auch in den Daten gesehen habe, zu normativen Positionen nach Konfession und Kirchennähe in meinen Studien, also insbesondere mit dem Allensbacher Institut. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, über Gott zu reden. Entweder diese Glaubensfrage, gibt's ihn oder gibt's ihn nicht? Die fand ich immer relativ spekulativ. Ja, vielleicht habe ich mich auch deswegen gegen die Theologie entschieden. Aber die Frage, was macht es mit dem Menschen und was macht es mit einer Gesellschaft, wenn sie nicht mehr glaubt, die kam natürlich durch die Schrumpfung des Christentums, also immer brennender eigentlich, zu Bewusstsein. Und da bin ich doch der Meinung, dass wir ein bisschen vergessen haben, dass Glauben eigentlich der Normalfall der Menschheitsgeschichte ist und nicht Glauben die totale Ausnahme. Und dass wir ein großes soziales Experiment im Moment machen, indem wir als Gesellschaft eben den tradierten Glauben ablegen. Und ich kann nur davor warnen. Also ich glaube, dass die Selbststeuerung des Menschen nur durch bestimmte philosophische Einsichten oder durch praktische Übung in moralischen Fragen sehr begrenzt ist und dass wir hier auf die christliche Religion nicht verzichten können, wenn wir wollen, dass unsere Gesellschaft einigermaßen auf dem ethischen Fundament weitersteht, wie wir es kennen. Und das habe ich eben versucht, also etwas populärwissenschaftlicherer zu schreiben. Da haben mich zwei evangelische Freunde übrigens also zu animiert zu diesem Buch. Denn die Dissertation, da muss man ehrlich sein, die wird vielleicht von 100 Leuten gelesen oder von 200. Aber das war's dann auch. Und dann habe ich also diese Spur 15 Jahre später nochmal wieder aufgenommen und habe so die wesentlichen Erkenntnisse in diesem Buch niedergelegt.
Und seitdem ist ja schon wieder sehr viel passiert. Zum Beispiel hat der Missbrauchsskandal die katholische Kirche wirklich erschüttert. 2013 hat sich dann die AfD gegründet und ist seitdem immer weiter erstarkt. Hat sich Deutschland auch vor diesem Hintergrund noch weiter entchristlicht, entkirchlicht?
Ja, also ich habe also zunächst mal nach dem Missbrauchsskandal im Reformationsjubiläum ja dann nochmal ein Buch geschrieben, wie katholisch ist Deutschland und was hat es davon, um sozusagen diese konfessionelle Differenz nochmal auch herauszuarbeiten. Es endet allerdings mit einer Predigt, die ich in einer evangelischen Kirche zum Reformationsjubiläum halten durfte. Also es ist kein antiökumenisches Buch, aber nach dem Motto, die Katholiken sind jetzt so der kirchliche Aschenputtel in der Gesellschaft geworden durch diesen schrecklichen Skandal, habe ich gedacht, jetzt darf ich auch mal eine kleine katholische Leistungsschau machen. Also das nur zu dem Hintergrund. Und dann kam eben der Rechtspopulismus auf. Und das war sozusagen wirklich fast eine neue Lebens- und Schaffensphase, weil bis jetzt hatte ich fast mich nur mit linkskritisch auseinandergesetzt. Und dann habe ich schon ab 2012 in Christ und Welt, übrigens also von meiner Freundin Christiane Florin mir sozusagen aus den Lenden geleiert, eine Serie von Essays veröffentlicht, wo ich mich erst im Sinne von Friendly Fire mit konservativen Entgleisungen und Radikalisierungen beschäftigt habe. Und so bin ich zu diesem Thema Rechtsextremismus gekommen, wie Pilatus ins Credo. Ja, also gar nicht geplant, sondern einfach, weil ich gedacht habe, hoppla, was kommt jetzt hier ins Rutschen? Und dann habe ich damals auch in dem Blog starkemeinungen.de einen Artikel veröffentlicht, die Nashörner kommen, wo ich, als manche noch dachten, die AfD verschwindet, schon vorausgesagt habe, nein, wir haben es hier mit einer großen sozialpsychologischen Dynamik zu tun, der Ideologisierung, der Radikalisierung. Und dieses Problem wird uns nicht nur erhalten bleiben, sondern wohl auch noch stärker werden. Mhm. Ich betrachte das also als eine ganz große Gefahr für unser menschliches Miteinander und für den Bestand unserer Republik.
Darauf kommen wir gleich natürlich noch ausführlicher. Ich würde jetzt noch mal gerne eine Definition mit Ihnen versuchen. Sie haben ja gesagt, der Christdemokratie gehört Ihr Herz und Ihr Interesse, ob Sie jetzt Mitglied sind oder nicht. Und es ist Ihnen seit einiger Zeit aber auch schon wichtig, Sie klar zu unterscheiden, nämlich von einem reinen Konservatismus. Kriegen Sie da eine knappe Definition hin?
Also ich habe mal eine Definition des Konservativen versucht, indem ich gesagt habe, der Konservative ist ein Mensch des Maßes, der Distanz, nicht des Rudels. Er sieht die Anfälligkeit des Menschen für Abgründiges, ja, für Sünde, für Fehlverhalten. Er schätzt die Tradition als Demokratie mit den Toten, also in Anklang an Chesterton, und sieht aber auch seine Fehleranfälligkeit als Mensch demütig. Ja? Also ich habe es jetzt nicht mehr so ganz hingekriegt, wie ich es damals formuliert habe. Also das ist sozusagen die konservative Seite, die versucht sozusagen das Gute im Bestand, was man hat, auch zu bewahren. Und die sagt, das Neue muss sich rechtfertigen und nicht das, was man sich sozusagen erarbeitet hat. Das ist aber was anderes als das Christliche, nicht? Also die drei großen Werte des real existierenden Konservatismus sind Travail, Famille, Patrie, nicht? Arbeit, Familie, Vaterland. Also in Frankreich ist das also auch mal die Devise eines politischen Regimes gewesen, eines rechtsautoritären. Und des Christentums Glaube, Liebe, Hoffnung. Ja, und als ich in der CDU-Zukunftskommission einen Vortrag gehalten hatte, kam also ein jüngerer Politiker, der nachher noch Karriere machte, zu mir und sagte, ich verstehe nicht, dass Sie Christentum und Konservatismus immer so auseinander definiert haben. Für mich ist das weitgehend dasselbe. Und da habe ich ihm genau diese Antwort gegeben. Ich habe gesagt, was sind denn die drei höchsten Werte? Es gibt zwar Schnittmengen, wie etwa beim Lebensschutz, ja, in gewisser Weise auch beim Familienbild vielleicht noch. Meistens war es auch bei der Rolle der Kirchen in der Gesellschaft so, dass die Konservativen die auch gestärkt haben. Aber in der Flüchtlingskrise haben wir gesehen, dass konservativ und christlich auch auseinanderfallen können. Mhm. Und eben also dieses bloße Beharren, nicht? Der Konservatismus hat ja auch eine Tendenz zum Egoismus, ne? Man möchte also für sich auch die Dinge bewahren und behalten. Man möchte sich selbst nicht verändern. Man will nichts abgeben. Mhm. Und da kommt doch das Christentum heilsam in die Quere und sagt, du musst nicht nur an dich denken und so, wie du es jetzt schön gemütlich hast, sondern du musst auch an die anderen denken und auch an die Herausforderungen der Zukunft. Und insofern muss man sich schon klar sein. Und ich mag es gar nicht, wenn Leute sagen, die CDU hat ihren konservativen Kern verloren. Den gab es nie. sondern der Begriff konservativ ist 1978 zum ersten Mal überhaupt in einem Programm erwähnt worden, als Beschreibung von politischen Strömungen der Weimarer Republik. Und christdemokratisch oder christlich-demokratisch und konservativ ist nicht dasselbe.
Sie haben gerade die Flüchtlingskrise erwähnt. Wir hatten vorher gesagt, Sie sind mal wegen Kanzlerin Merkel aus der CDU ausgetreten. Aber als die Pfarrerstochter Angela Merkel 2015 in diesem berühmten Flüchtlingssommer die Grenzen aufgemacht hat, den ankommenden Menschen ein freundliches Gesicht zeigen wollte, das fanden Sie richtig und wichtig. War das damals christdemokratische Politik in ihrer reinsten Form?
Ich würde sagen, ja. Und es sind ja auch die Päpste, die immer wieder dazu ermutigt haben, ja, also in Kongruenz zur Botschaft der Bibel, dem Fremden freundlich und hilfsbereit zu begegnen. Und eben also Vorbehalte, die aus irgendwelchen rassistischen Ressentiments herauskommen, oder auch also aus kulturellen Ressentiments heraus, im Zaum zu halten. Also die Menschen scheinen das ja irgendwie in sich zu tragen, dass sie alles, was irgendwie anders ist, misstrauisch betrachten und also sich dadurch gestört fühlen, dass das kognitive Dissonanz bei ihnen auslöst. Und die christliche Botschaft im Kern ist ja gerade also die Gottesebenbildlichkeit des Menschen, nicht? Professor Kirchhoff, der Jurist, hat mal gesagt, der radikalste Freiheits- und Gleichheitssatz der Menschheitsgeschichte ist eben diese Gottesebenbildlichkeit. Und dann ist der Nächste eben nicht der Volksgenosse, sondern der mir jeweils begegnende Mitmensch diesseits und jenseits der politischen Grenzen. Und abgesehen davon war es ja auch eine proeuropäische Politik damals von Frau Merkel. Sie ist ja von Ungarn und Österreich quasi gebeten worden, also hier einzuspringen. Politisch ist sicherlich etwas schiefgelaufen, weil die Hoffnung, dass wir den großen Schwung, den wir aufnehmen, dann solidarisch in der Europäischen Union auch verteilen, das hat dann nicht funktioniert. Ja, insofern kann ich wiederum auch Kritiker verstehen, wie es dann weitergegangen ist nach diesen ersten Wochen. Aber man muss auch sehen, wir sind eine schrumpfende Gesellschaft. Wir haben jetzt schon in bestimmten Gewerbebereichen 60% Migranten, 50%, 40%, 30% Migranten, je nach Wirtschaftszweig. Und die Ausländerfeinde, die sind eben doch sehr kurzschlüssig bei uns, denn die können nicht sagen, wer denn diese Arbeit eigentlich machen soll. Also es kommen also sozusagen politisch zweckmäßige Überlegungen dann auch nochmal zu den ethischen und grundsätzlichen dazu. Wir haben jetzt hunderttausende Leute von denen, die damals gekommen sind, in Arbeit. Und im Großen und Ganzen habe ich also diese Merkel'sche Politik auch deswegen verteidigt.
Trotzdem ist es ja so, dass sich in der Union seit diesem Flüchtlingssommer so ein Graben aufgetan hat und dass es dann doch so ein langsames, aber beständiges Driften nach rechts gegeben hat. Das haben Sie natürlich auch mal ganz genau beobachtet. Und Sie haben schon 2015 vor der AfD und dem Erstarken des Rechtspopulismus in Deutschland gewarnt. Einen Text geschrieben, haben Sie gerade schon gesagt, die Nashörner kommen, Menektekel einer rechtskonservativen Radikalisierung in 4 Szenen.
Ich habe vorher tatsächlich 2012 in Christ und Welt einen Artikel geschrieben, der hieß Falsche Verbündete gegen die Mitarbeit von Katholiken bei der Zeitung Junge Freiheit. Weil sozusagen die Schnittmengen, die da einige gesehen haben, insbesondere also bei der Familienpolitik, die habe ich für zu oberflächlich gesehen gehalten. Und also ich habe vor dieser Parteigründung, habe ich irgendwo bereits wahrgenommen, dass es auch im katholischen Milieu, aber auch gesellschaftlich sozusagen, dass da was im Werden ist, ja, oder sich schon manifestiert, was gefährlich nach rechts geht.
Und jetzt sprechen wir ja im Sommer vor dem Herbst, in dem sich die AfD in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern bei den Landtagswahlen wirklich in bisher unbekannte Höhen aufschwingen konnte, in Umfragen zumindest. Also sie könnte da wirklich nach der Macht greifen. Sie haben schon gesagt, das ist Anlass zu großer Sorge. Macht Ihnen das richtig Angst?
Ja, also Angst, ich würde jetzt sagen Furcht, ja, weil die Furcht hat sozusagen ein rationales Objekt, ne? Während Angst ja eher so ein Gemütszustand ist. Angst sollte man als Christ nicht haben. Jesus sagt ja, in der Welt habt ihr Angst, aber fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Und deswegen sollte man Angst also nicht haben, aber diese Bewegung ist zu fürchten, ja selbstverständlich. Es sind völlig zügellose Leute, die also moralische Normen, die kulturbildend sind, in Frage stellen, die also eine Gewaltsprache haben, die eine Anhängerschaft haben, die hochgradig gewaltaffin ist und gewaltrechtfertigend. Und im Übrigen also auch mit sehr vielen Kriminellen, mit Leuten, die schon mit Recht und Gesetz in Schwierigkeiten gekommen sind. Und es wäre also für Deutschland mit Sicherheit ein Niedergang in jeder Hinsicht, wenn diese Partei zu sagen bekommt.
Hätten Sie das denn, sagen wir mal, vor 15 Jahren für möglich gehalten, dass sowas passiert, dass also im Land der Holocaust-Täter keine 100 Jahre später nach dem Terrorregime der Nazis eine solche Partei wieder ernsthaft Fuß fassen kann?
Also, dass sie so erfolgreich werden kann, dass sie bis annähernd 30% kommt, das hätte ich vor 15 Jahren, glaube ich, noch nicht gedacht. Also als so in den ersten AfD-Jahren habe ich zwar immer der Theorie widersprochen, das vergeht wieder, aber ich habe gedacht, also bei 20%, da haben die eine gläserne Decke, da geht's nicht weiter. Aber wir sehen ja international diese Bewegung. Und das spricht eben dafür, dass es auch nicht nur mit Angela Merkel und der Flüchtlingsaufnahme zu tun hat, sondern auch in Ländern, wo es nicht Flüchtlinge in dem Ausmaß gab, haben wir ja rechtspopulistische Parteien. Das heißt, es muss irgendwie mit unserer Zivilisation, mit unserer Kultur zu tun haben und insbesondere eben mit unserer Kommunikation, die ja völlig revolutioniert wurde. Wir haben eine Entprofessionalisierung der Meinungsbildung erlebt. Man orientiert sich eben nicht mehr an den Gebildetsten, an den Besten, an den besser Informierten, sondern jeder Halbgebildete macht seinen Blog auf und agitiert die noch weniger Gebildeten. Unter den Blinden ist der einäugige König. Und das hat etwas Kulturzersetzendes, dass die Kompetenzordnung der Gesellschaft gesprengt wird durch die False Balance. Und öffentliche Meinung ist zu dem verkommen, was jemand auch mal früher schon definiert hat, als der Lärm, der entsteht, wenn die Leute mit ihren Brettern vorm Kopf durcheinander laufen. Das halte ich für den Hauptgrund für den Rechtspopulismus. Und dazu kommt natürlich das Verblassen von Normen durch das Ablegen der christlichen Religion oder durch ihre Pervertierung, muss man auch sagen, nicht? Also bei uns haben also nach einer Allensbacher Zählung nur ungefähr 10% der Christen im letzten Herbst sich für die AfD ausgesprochen, aber 31% der Konfessionslosen. Aber in anderen Ländern, muss man leider sagen, sind auch bestimmte Teile, zumindest der Christen, starke Unterstützer der Rechtspopulisten. Mhm. Also ich halte das wirklich für einen Bekenntnisfall, was wir hier erleben. Denn wenn die schönsten Früchte des Christentums Empathie, Demut und Gelassenheit sind, dann ist der Rechtspopulismus jeweils habituell das Gegenteil. Empathielosigkeit, Hybris und Daueraufgeregtheit.
Jetzt ist natürlich die große Frage, wie kann man dem irgendwie Einhalt gebieten? In Ihrer Kirche sind Sie ja in guter Gesellschaft, in der katholischen Kirche. Die deutschen Bischöfe, die haben im Frühjahr 2022 mit ihrer Erklärung "Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar" ganz klar Grenzen gezogen. Wie wichtig finden Sie diese Erklärung und wie wirkmächtig ist sie in den Augen?
Also diese Erklärung finde ich wirklich hervorragend. Und ihre Wirkung kommt ja vor allen Dingen daraus, dass sie in einer ansonsten in vielen Fragen auch zerrissenen Bischofskonferenz einstimmig war. Und dieses Zeichen der Einstimmigkeit von ganz liberal bis ganz konservativ, muss ich sagen, hat mich jetzt als Katholik auch mit einem gewissen Stolz erfüllt und habe ich mit einer großen Genugtuung auch wahrgenommen, weil ich ja nun auch jahrelang an dieser Front gekämpft habe. Und wenn man dann sozusagen auch sehr scharf kritisiert wird aus einem bestimmten Kirchenmilieu heraus und dann kommt der Episkopat und gibt eine ganz klare Positionierung ab, in dem Sinne, was man also selbst immer vertreten hat. Also das muss ich sagen, das tat schon gut. Man muss ja sagen, dass die evangelische Kirche im Wesentlichen sich auch so deutlich geäußert hat. Und die Päpste, Franziskus insbesondere, haben ja auch also gewarnt vor dem Rechtspopulismus. Franziskus hat sogar mal also den Namen Hitler in diesem Kontext ins Gespräch gebracht. Ich bin also sehr froh, dass meine Kirche und die christlichen Kirchen generell hier ein klares Zeugnis geben.
Ja, Wir haben die Landtagswahlen, die da anstehen, im Osten des Landes erwähnt. Katholische Bistümer in diesen Ländern, die haben zusammen mit anderen voranstehenden Wahlen Demokratieinitiativen gestartet. Für alle mit Herz und Verstand hieß die zum Beispiel im Bistum Dresden-Meißen vor der letzten Bundestagswahl. Bewusst wählen, das ist die in Sachsen-Anhalt. Aber all diese Mühen und Anstrengungen haben ja das Erstarken der AfD bisher jedenfalls nicht spürbar aufhalten können. Tatsächlich sieht das von außen oft so aus, dass sich wirklich alle an dem harten Brocken AfD die Zähne ausbeißen und die lachen sich so ein bisschen ins Fäustchen und machen einfach weiter. Wo sehen Sie da überhaupt noch Handlungsspielraum für Demokratinnen und Verteidiger der liberalen Demokratie?
Ja, zunächst mal, es ist ein Fehlschluss zu sagen, die bisherigen, obwohl das im Moment so eine Parole ist, die gerne verbreitet wird, auch von den Rechten selbst und von den Scharnierkonservativen, die also mit den Rechten was machen wollen. Diese These, Strategie ist gescheitert, weil die AfD steigt ja weiter. Kein Mensch weiß doch, wenn es diese klare Abgrenzung nicht gäbe, ob die AfD nicht noch stärker wäre. Also möglicherweise gibt es einen Effekt von dieser geistigen Gegenwehr und von diesen kirchlichen und politischen Brandmauern. Und immerhin hat die AfD also diese 30%-Marke noch nicht überschritten. Und eine solide Zweidrittelmehrheit der Deutschen möchte nicht, dass diese Partei Macht hat. Also wir müssen sozusagen jetzt auch mal sagen, das Glas ist nicht nur halb voll, ja, sondern es ist zwei Drittel voll. Und da sehe ich durchaus also einen Effekt auch dieser Abwehrkämpfe. Da darf man jetzt nicht irgendwie zu defätistisch sein. Die AfD ist halt eine Partei, die sehr gezielt auf der Klaviatur der menschlichen Schwächen spielt, also die den inneren Schweinhund bei den Leuten entfesselt, die ihre Dummheit bewirtschaftet, regelrecht, ja, durch Vereinfachungen, durch Lügen, durch Halbwahrheiten. Und alle menschlichen Schwächen im kognitiven und im moralischen Sinn werden hier eben angesprochen und evoziert. Und dass man damit sehr erfolgreich sein kann, hängt eben damit zusammen, dass nach Ortega y Gasset, dem spanischen Philosophen, eben das aristokratische Element, was die Demokratie nach seiner Theorie braucht, um nicht in Ochlokratie, in Pöbelherrschaft zu kippen, dass dieses aristokratische Moment geschwächt wird durch Revolution der Medien. Und ja, da gilt es weiter, munter gegenzuhalten und zu verhindern, dass hier im Staat und auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen das ganze destruktive Potenzial von denen wirksam wird.
In der Debatte um einen angemessenen Umgang mit der AfD, da ploppt ja dann früher oder später immer die Frage auf, mit denen reden oder gerade nicht. Und viele unterscheiden dann zwischen AfD-Funktionären und AfD-Wählern, Sympathisanten. Sie waren zum Beispiel dagegen, AfD-Leute auf Katholikentagen öffentliche Redeauftritte zu bieten. Warum genau und gilt das immer noch?
Genau, also ich finde die Unterscheidung zwischen Funktionären und Wählern etwas irreführend, weil sie meistens dazu führt, dass man also die Wahl der AfD verharmlost und auch ihre Wähler. 70% sagen inzwischen, sie wählen die AfD aus Überzeugung und eben nicht nur aus Protest. Außerdem waren auch die NSDAP-Wähler auch Protestwähler. Das hat uns auch nichts genützt, dass die nur Protest gewählt haben, sondern die haben halt Nazis gewählt. Ja. Und insofern halte ich also diese Unterscheidung für etwas irreführend. Die wichtige Unterscheidung in der Frage, die Sie ansprechen, ist öffentlich und privat. Ne? Oder beziehungsweise Podium und individuelle Kommunikation. Und ich habe mich immer dafür ausgesprochen, also sozusagen im Häuserkampf, ja, um jede einzelne Seele mit Bekannten, mit Freunden argumentativ zu ringen und mit Rechten zu reden. Ja, ich habe das also auch reichlich getan. Aber etwas ganz anderes ist es, Rechtsradikalen auch noch ein Mikro vor die Nase zu halten und sie schlimmstenfalls auch noch unter dem Kreuz hetzen zu lassen. Also dieses Antizeugnis durfte die Kirche auf keinen Fall abgeben. Und deswegen habe ich schon beim Münsteraner Kirchentag, als einige Journalistenkollegen immer noch meinten, sie müssten sich als die großen Entzauberer profilieren, habe ich schon also davon abgeraten, die AfD auf Podien einzuladen, weil es obszön ist, wenn in Kirchenräumen diese toxische Ideologie verbreitet werden darf, egal ob man ihr widerspricht oder nicht. Und viele unterschätzen einfach auch die Anziehungskraft von solchen simplifizierenden Thesen. Und sozusagen, das ist also die große Unterscheidung zwischen öffentlich und privat.
Sie sind mittlerweile 62 Jahre alt, haben also schon eine ganze Strecke Weges zurückgelegt und politische Entwicklung miterlebt und speziell Ihre Expertise jetzt auf dem Gebiet des erstarkenden Rechtsextremismus, die macht Ihnen bestimmt auch zu schaffen, stelle ich mir vor. Also wie gehen Sie damit um? Wie verpacken Sie das? Es ist ja auch frustrierend zu sehen, ich warne, ich zeige auf und trotzdem geht es oft in die falsche Richtung.
Es gibt beides. Es gibt Frust, aber auch Erfolgserlebnisse. Ich bekomme ja auch sehr viel Unterstützung, muss man sagen. Also natürlich ist die Sorge im Vordergrund stehend. Man hat auch übrigens Adenauer mal als einen Staatsmann der Sorge bezeichnet. Und da kann ich mich gut einfühlen in diesen Zustand. Ich lebe tatsächlich in großer Sorge seit längerer Zeit. Aber da hilft mir erstens also mein christlicher Glaube, ja, wo man also in keinen Abgrund fallen kann, als in die Hände Gottes letzten Endes persönlich. Und dann sehe ich eben halt auch doch, dass in den letzten Jahrzehnten eben auch doch eine starke Einbindung in die Europäische Union zum Beispiel stattgefunden hat. Also, dass wir gar nicht als Deutschland so auf uns alleine gestellt sind. Wir haben ja auch die schlimmsten Rechtsextremisten wieder europaweit, ne? Also im Vergleich zu den italienischen oder den vielleicht auch den französischen teilweise, sind unsere ja wieder besonders schlimm. Also wenn ich den Blick aber etwas weite, dann sehe ich auch eine gewisse Resilienz. Dann sehe ich gute Strukturen mit einer robusten Verfassung mit der Europäischen Union. Und man hat natürlich auch seinen privaten Raum. Also ich ziehe natürlich Kraft aus meinen Freundschaften und aus der Sympathie und Übereinstimmung, die ich also erlebe mit sehr vielen Menschen, auch jenseits also meiner traditionellen Milieukreise. Ne? Also es hat mich tatsächlich so in den letzten 10 Jahren jetzt auch, sag mal, in dieses grüne und linke Milieu, was mir vorher doch eher etwas fremd war, also hat mir das Einblicke verschafft und auch wirklich einige nette Freundschaften. Also sagen wir mal, im gemeinsamen Kampf erlebt man die Gemeinsamkeit der Demokraten auch stärker, was ja durchaus auch Hoffnung und Zuversicht geben kann.
An dieser Stelle möchte ich gern einen Cut machen und nochmal was ganz anderes ansprechen, was sehr Persönliches. Sie leiden seit vielen Jahren nämlich an den Folgen einer verschleppten Borreliose, also einer durch Zeckenbisse übertragenen Infektionskrankheit, haben sich auch immer wieder öffentlich dazu geäußert. Was hatte und was hat das für eine Rückkopplung auf Ihr Leben?
Ja, es gab also sogar mehrfache Borrelieninfektionen, auch mit dieser typischen Wanderröte. Es gibt also auch bestimmte Blutbefunde, die das zeigen. Aber damals war die Krankheit noch gar nicht so bekannt, auch Ärzten nicht bekannt, ist dann nicht rechtzeitig diagnostiziert worden. Es hat dann also mir eine Fülle von Entzündungsbeschwerden, neurologischen Beschwerden gemacht, bis hin zu depressiven Beschwerden, sodass ich also auch erstmal ausgenockt wurde aus meinem Berufsleben. Und also wirklich eine Odyssee dann durch verschiedene medizinische Disziplinen also begann, um das also in den Griff zu bekommen. Und es war dann so ein Zustand, also dass man zwar selten akut krank war, aber nie so richtig gesund. Und es gab dann bessere Phasen, es gab schlechtere Phasen. Also das hat mich zum Teil wirklich auch sehr bedrückt und behindert und hat dann dazu geführt, dass ich eben also doch mehr individualisierter arbeiten musste, nicht? Also sozusagen von zu Hause aus dann in Zeiten, wo es mir besser geht und dass ich mich also dem Stress sozusagen eines kontinuierlichen Berufslebens dann nicht mehr unterziehen konnte.
Diese Erfahrung der chronischen Krankheit, also die Erfahrung, eben kein kerngesunder Mensch mehr zu sein, hat diese Erfahrung Sie auch etwas gelehrt?
Ja, also zunächst mal dieses Gefühl der Zerbrechlichkeit des Lebens an sich. Also es ging mir teilweise auch so schlecht, dass ich wirklich gedacht habe, also wenn es jetzt zu Ende ginge, wäre es auch gut. Ja, also dass man das nicht mehr selbstverständlich so hingenommen hat, dass man da ist, dass man lebt. Also es ist sehr radikal eigentlich, diese Erfahrung. Es hat mich auch nochmal im Glauben natürlich herausgefordert, weil solange alles gut und glatt läuft im Leben, kann man ja so einen schönen wetterlieben Gott auch ganz gut so mit sich führen. Aber wenn man plötzlich sich im Kinderzimmer wiederfindet bei den Eltern, hat ein Drittel seiner Freunde verloren, seinen Job verloren und also leidet unter den Anbrandungen immer neuer Entzündungen, die hier und da aufploppen. Ja, dann fragt man natürlich auch, warum, nicht? Warum tust du mir das an oder welchen Sinn hat das jetzt? Und in dieser Zeit habe ich aber auch glücklicherweise Menschen getroffen, die mir wirklich spirituell auch Trost vermittelt haben, die auch mir geholfen haben, einen Sinn auch in dieser gesundheitlichen Krise zu finden. Ich habe damals von Thomas von Kempten Nachfolge Christi gelesen, was mich auch sehr berührt hat. Das hat mir ein Freund damals geschenkt. Und ich bin also dadurch eine Zeit auch sehr intensiver religiöser Reflexion gegangen. Elisabeth Nölle-Neumann hat mal gesagt, glücklich wird der Mensch nicht durch die Abwesenheit von Schwierigkeiten, sondern durch die Bewältigung von Schwierigkeiten. Und das war jetzt tatsächlich also die größte Schwierigkeit in meinem Leben, neben Konflikten, die sozusagen aus meinen politischen und beruflichen Stellungnahmen, man ist ja ständig exponiert. Und also ich habe also wirklich auch Bösartigste bis hin zu Morddrohungen und so weiter, also Angriffe gewärtigt, auch das gehört sozusagen zu den dunkleren Seiten. Aber die Krankheit ist eindeutig das schwerste Gewicht gewesen.
Ich höre da aber jetzt, Sie das schildern, doch auch heraus, dass das Ihren Glauben nochmal in eine andere Dimension gehoben hat, nochmal vertieft hat.
Ja, also vor allen Dingen eben so in einer christologischen, nicht? Weil also die Christen glauben ja nicht an diesen nur allmächtigen und herrlichen und strahlenden Gott, sondern der Gott des Christentums ist ja hinabgestiegen in das Reich des Todes, ja, wie es also theologisch auch heißt, und hat also gelitten, wie wir Menschen am Kreuz, ist verraten worden, ist gequält worden. Also diese leidende Kreatur steht ja sozusagen im Mittelpunkt der christlichen Religion. Und indem man also selbst auch leidet, hat man also eine Chance, ohne dass man es jetzt suchen sollte, das Leiden. Also ich habe immer gefremdelt mit religiöser Praxis, die jetzt quasi das Leiden irgendwie also künstlich erzeugt oder zu sehr überhöht. Aber tatsächlich habe ich auch erfahren, dass das Leiden also auch so eine Ambivalenz hat und auch in eine Freiheit führen kann, in eine Sinnerfahrung führen kann. Also es gibt auch ein Gedicht von Ottokar Kernstock, glaube ich. Wenn sich der Einst des Lebens Rätsel lösen, wirst du ersehen geschärften Blicks, dass manches Glück nur Leid gewesen und manches Leid die Quelle reinsten Glücks. Das ist immer so auch eine Trostformel für mich gewesen, die ich auch bestätigen kann.
Ja, und wer selbst leidet, kann vielleicht das Leiden anderer auch besser verstehen und auffangen.
Ja, ich habe damals übrigens auch nicht aus Jux und Dollerei dann über diese Krankheit gesprochen, sondern ich habe auch publiziert darüber und mit ganz vielen Betroffenen dann auch Telefongespräche geführt, in der Selbsthilfe so ein bisschen, der Borreliose-Selbsthilfe mitgearbeitet und habe also tatsächlich dann mit anderen auch die Sache teilen können.
Herr Püttmann, bevor wir jetzt gleich unser Gespräch beschließen müssen, möchte ich auch Ihnen die Frage stellen, die wir allen unseren Gästen an dieser Stelle stellen, nämlich: Was gibt Ihnen Hoffnung, ganz persönlich?
Ja, dass es einen guten Gott gibt, dessen Saum ich so mal ein bisschen ergreifen konnte, auch in bestimmten Situationen meines Lebens, und der uns verspricht, dass wir nicht im Nichts versacken, verschwinden nach unserem irdischen Leben, sondern dass es dann erst richtig losgeht, ja, also mit der Freude, dass wir dann einen Sinn sehen, dass wir dann schauen, was wir vorher nur erhoffen konnten. Also das ist, glaube ich, die tiefste Hoffnung, die mich prägt. Und die sonstige Hoffnung ist die, dass die vielen guten Menschen, die mich auch umgeben, dass ich mit denen noch lange eine gute Zeit haben kann. Und dass unsere gute Republik auch dafür sorgt, dass wir ein gutes und freies Leben haben werden.
Andreas Püttmann sagt als katholischer Politologe und Publizist. Vielen Dank, dass Sie hier bei Himmelklar Ihre Gedanken mit uns geteilt haben. Danke, dass Sie da waren.
Es hat mir Freude bereitet.
Dankeschön auch an alle, die zugehört haben. Ich freue mich über Rückmeldung zur Sendung, Kritik vielleicht, gern Anregungen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gern weiter, abonniert uns, seid bald wieder dabei. Ich bin Hilde Regeniter und sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Was hat die Kirche uns heute noch zu sagen? Viel Wichtiges und Banales, Trauriges und Lustiges. Wir reden mit den Menschen, die im Mittelpunkt kirchlichen Geschehens stehen, im Podcast Himmelklar. Himmelklar, der katholische Podcast, gibt's überall, wo es Podcasts gibt, auf domradio.de und jetzt im Domradio-Hörfunkprogramm.